wird heute als nächstes, wer bezahlt die Rechnungen? Was sind unsere ersten Gedanken? Und, oder Herr Jesus oder Vater im Himmel. So, unsere ersten Gedanken, darüber wollen wir uns Gedanken machen. Am Freitag wird das Thema sein, die Wahrheit macht uns frei. Die Wahrheit macht uns wirklich frei und erlöst uns und so weiter. Dann am Samstag wird das Thema sein, hast du Gottes Anerkennung? Und am Sonntag wird das Thema sein, Gott lässt dich nicht im Stich. Halleluja. Preis dem Herrn. Die Technik, funktioniert alles? Alles klar, dann können wir weiter fortfahren. Was sind unsere Prioritäten? Was steht bei mir zuerst auf dem Kalender am Anfang der Woche? Und der erste Gedanke ist immer der richtige Gedanke. Und alle anderen, dann kommen Zweifel, da kommen Fragen, da kommen und so weiter. Immer der erste Eindruck, das erste Stichwort. Und da sollten wir immer daran bleiben. So, heute geht es mir ganz besonders um Werte in unserem Leben. Was sind die wirklichen Werte? Ein Blinder, der weiß nicht, was 50 Euro sind, was 100 Euro sind, ist es wie ein Stück Papier. Er fühlt es, es ist glatt oder wie auch immer, aber er weiß den Wert nicht, er hat nur das Gefühl und so weiter. Und er sieht, ob es groß oder klein ist oder das Geldstück schwer oder leicht ist. So ein Cent ist etwas leichter als ein Euro oder zwei Euro Stücke. So, dem Blinden fehlt der Sinn für die Sache, weil er hat das in der Hand, er fühlt es, aber was ist es wirklich wert? Und darüber wollen wir uns Gedanken machen, was ist unser Leben uns wert? Gott hat jedem Menschen 24 Stunden gegeben, jedem Menschen hat er ein Leben gegeben, maximal 80 bis 120 Jahren und so weiter. Jedem hat er, ja, nicht mehr und nicht weniger gegeben. Jeder hat so viel und darauf, was alle Menschen haben. Und jetzt die Frage ist, was macht er? Was macht er dafür? Wenn ich so ein Kind anschaue, so ein Kind, ein zweijähriges Kind, ist zufrieden mit einem Holzklotz, billigem Spielzeug. Ein größeres Kind braucht Smartphone und braucht, was weiß ich, irgendwas kompliziertes, technische Geräte oder was Großes. Das Kind, das kleine Kind ignoriert die Werte, die Spielsachen, was das Wert ist, also er ist mit allem zufrieden. So, Gedanken über den Wert des Lebens, weil ja das Kind dann reifer geworden ist und wenn er erwachsen wird, dann weiß er, was 100 Euro, was 1000 Euro sind und so weiter. Und er sagt, mit diesen kleinen Klacks, das sind ja Penners, damit fange ich gar nicht an. Auch sehr viele intelligente und gebildete Menschen haben den Wert ihres Lebens noch nicht entdeckt. Und darüber wollen wir uns einfach Gedanken machen. Sie leben den Tag hinein, lassen sich treiben, nehmen die Stunden, wie sie kommen. Das ist alles schön und gut, aber ist das wirklich das Leben? Dass einfach nur gelebt wird, dass man sagt, ich habe jetzt 80 Jahre auf dem Buckel, ist mein Leben wirklich erfüllt? In der Schule lernt man viel, aber ich habe eines festgestellt, das Wichtigste lernt man nicht in der Schule. Was ist das Leben? Man lernt rechnen, man lernt schreiben, alles ist gut und so weiter, aber was ist das Leben? Viele haben falsche Vorstellungen von den wahren Werten in ihrem Leben. Sie vergeuden ihr Leben, verplempern ihr Leben, ja, vertrödeln ihre Zeit, was auch immer ist. Einfach verlorenes Leben. Verlorenes Leben ist nicht, dass ich einfach nicht mehr existiere, nein, verlebtes Leben. Einfach, das war nichts, das hat mir nichts gebracht. Keine Frucht, keine Resultate, kein Ergebnis. Es ist so viel Vergeudetes, was wir oft tun, Zeitverschwendung. Da sitzen wir vielleicht am Computer, am Fernsehen oder liegen einfach im Grünen. Alles ist schön und gut und einfach genießen das Leben. Aber war das alles, was bleibt nachher unterm Strich für mich übrig? Wer den Wert einer Sache nicht kennt, der lebt gleichwertig damit, ist gleichgültig und oberflächlich. Er kann das auch gar nicht so richtig genießen, weil er weiß den Wert nicht. Aber wenn du den Wert kennst von einer Sache, von einem Ding, dann schätzt du es ganz anders. Der Mensch wird, so wie ein Maulwurf, blind geboren. Er ist nicht blind, er sieht es. Aber er muss die Welt ganz neu entdecken, die Werte ganz neu entdecken. Und so ein Maulwurf ist blind. Es versucht sich durchzubuddeln, durchzugraben und irgendwie ja, das Sichtbare begreifen. Was ist da draußen? Nicht unter der Erde, was ist es über der Erde? Und genau um das geht es mir auch heute Nachmittag. Was ist im Jenseits? Was ist im Unterbewusstsein, in dem Unsichtbaren, in dem Verborgenen? Und das wollen wir miteinander mit Gottes Hilfe und dem Heiligen Geist mitentdecken. Der Mensch sollte in der Lage sein, nicht nur das Diesseits zu begreifen, sondern auch das Jenseits. Und dann kann er vergleichen, was ist wertvoller, dieses oder dieses? Diesseits oder Jenseits? Das Ewige oder das Zeitliche? Vieles wirst du im Himmel nicht mehr haben, das, was du hier auf der Erde hast. Du wirst im Himmel wahrscheinlich nicht mehr Dinge tun, die du hier gerne tust, weil dort ganz andere Dimensionen sind, ganz andere Regeln sind, ganz andere Spielregeln. Ja, da passieren andere Dinge. Mit dem Sichtbaren und Unsichtbaren, das Ewige und Zeitliche und so weiter, das ist so wichtig. Und deshalb, wir sollten unsere Energien, unsere Kräfte nicht verschwenden in falsche Vergnügungen. Einfach, ja, das tue ich, weil mir Spaß macht. Wir sollen die Werte entdecken. Was ist wirklich wertvoll? Nicht nur Dinge reden, dass es geredet worden ist, Dinge tun, dass es getan wird, sondern was ist wirklich bleibend? Was bleibt? Denn letztendlich, wir nehmen nichts mit. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir sollen darüber wirklich nachdenken, damit wir klug werden. In der Bibel heißt es, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich Prioritäten setze. Nur das, was wir in der Ewigkeit mitnehmen, das ist wichtig. Jemand hat einmal gesagt, das, was du nicht mit dem Leben unterschreiben kannst, dass du sagst, dafür würde ich sterben, dafür würde ich alles geben, das ist auch nicht wert, dass du es lebst. Dinge, die du nicht mit deinem Leben unterschreiben kannst. Heute geht es mir zuerst mal um Prioritäten und ich möchte einfach diese Gedanken aus der Bibel, die Jesus in die Welt gesetzt hat. Er hat gesagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Was nützt es? Was nützt es? Du bist ein Milliardär. Du musst deine Milliarden hier lassen. Was nützt es, wenn du Titel hast? Doktor, Doktor von, Professor, was weiß ich. Das lässt du alles hier. Für die Steine, nachher am Friedhof. Und nach 30 Jahren wird es entrümpelt. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt? Und seine Seele geht vor die Hunde. Und so viele Menschen haben die Seele verloren. Die Seele verkauft an die Materie oder was auch immer es sein mag. Man kann allen Menschen helfen. Und was nützt es, wenn du allen Menschen geholfen hast und dir selber nicht geholfen hast? Was nützt es, wenn ich anderen predige und selbst verloren gehe, schreibt der Apostel Paulus. Was nützt es, wenn ich anderen diene und mich selbst vernachlässige? Mich selbst. Mich selbst. Am Tage des Gerichts werden viele ein blaues Wunder erleben, viele Überraschungen über ihr Leben feststellen. Mensch, ich habe mein Leben vergeudet. Ich hätte Öl kaufen sollen. Ich hätte vielleicht mehr beten sollen. Ich hätte vielleicht mehr stiller sein sollen. Ich hätte vielleicht ruhiger sein sollen. Vieles, ja, was wir hier gar nicht so als Priorität gesehen haben. Wir sollten einfach darauf achten, was ist, was unser Leben rettet, was unserem Leben Wert gibt und unser Leben aufwertet. Viele Menschen sind zufrieden, wenn sie nur in die Kirche gehen, ein paar Chorusse singen, ein paar Lieder singen, Gebete sprechen, aus der Bibel lesen und so weiter. Ich bin Christ. Ich möchte heute ein paar heilige Kühe schlachten. Es reicht nicht, nur ein nettes Kind Gottes zu sein, so ein lieben Heilandsmensch. Viele sind in der Gemeinde, aber sie tragen keine Frucht. Frucht des Heiligen Geistes. Liebe, Geduld, Friede, Freude, Freundlichkeit, Selbstkontrolle. All das sind diese Früchte. Die erzählen Halleluja, Halleluja, Halleluja und dann winken sie, aber die heben nicht ab. Viele sind mit sich selbst zufrieden, lieb und nett, gute Zuschauer. Ich war dabei, ich habe das erlebt, ich habe das gesehen. Aber sie wuchern nicht mit ihren Pfunden. Ihre Pfunde werden vergraben und verrotten. Sie haben nicht gewuchert und gehandelt, bis Jesus wiederkommt. Gott hat uns Aufgaben gegeben und Gott hat uns Gaben gegeben. Der Heilige Geist gibt uns Gaben und in den Gaben sind gleichzeitig die Aufgaben. Auch wenn sie noch so klein sind. Viele sind nie über sich selbst hinausgewachsen. Wenn ich dir so die Christen anschaue, und ich habe genug Gelegenheit gehabt, Christen anzuschauen, die sind immer Babys geblieben. Die sind nicht weitergekommen. Immer, wo ist meine Milch? Immer, wo ist meine Milch? Aber sie sind nie zu einer festen Speise gelangt, wo sie was Säftiges, was Kräftiges zu sich genommen haben, wo sie dann in den Kampf gegangen sind. Ich denke an diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich mache immer wieder an diese alte Geschichte. Der war neidisch auf seinen jüngeren Bruder. Dem gibst du alles. Weißt du, aber sein innerer Mensch war zu schwach, selbst sich zu bedienen, selbst was zu nehmen, selbst was zu unternehmen, selbst aktiv zu werden. Mir hast du nichts gegeben. Und der Vater sagt, ich werde niemand füttern. Ich möchte den Vater ein bisschen diese Geschichte ausschnörgeln. Weißt du, bedien dich selber. Warum hast du selbst nicht genommen? Was meines ist auch dein, nimm dir die Freiheit. Und so viele haben die Freiheit des Heiligen Geistes, aber sie nehmen nicht diese Freiheit in die Hand. Und sie gebrauchen nicht die Dinge, die Gott ihnen serviert hat, bereitgestellt hat. Er war zu schwach, aus seinem Leben was zu machen. Er hat gedacht, ja, der Vater muss für mich sorgen. Der Vater muss sich um mich kümmern. Ich möchte hier, ich habe gesagt, heilige Kühe schlachten. Weißt du, so viele sagen immer, der Vater, der liebe Gott. Am Freitag werde ich darüber noch mehr sagen, weißt du? Du musst selbst dein Leben in deine Hand nehmen. Du musst selbst was tun und nicht den lieben Gott was tun und warten lassen. Er macht es schon. Und dann ist die große Frage, wo ist der liebe Gott? Und ich möchte dir vorneweg sagen schon, wenn du Freitag nicht da bist, aber ich sage es heute, wo der liebe Gott ist. Der liebe Gott ist in deinem Herzen. Das ist der Thron, wo Gott residiert. Gott wohnt nicht in Tempeln aus Stein, sondern er wohnt in Herzen aus Fleisch und Blut. Dort ist Gott. Und dort wird Gott auch erlebt. Aber der war zu schwach, dieser ältere Bruder. Ja, ich bin älter. Viele Menschen hören Nachtstimmen. Und das ist schrecklich, was ich immer wieder so erlebe. Gerade Christen, die hören Stimmen, der Teufel ist hinter mir. Satan verfolgt mich. Da sehen sie Fratzen, da sehen sie, was weiß ich, Masken. Die werden gehetzt und gejagt nachts. Und ich sage dir eine Wahrheit. Da stimmt was nicht. Ein Christ ist normal, ein Christ ist ruhig, ein Christ ist ausgeglichen, ein Christ hat Frieden, ein Christ sagt Halleluja, mir ist wohl in dem Herrn. Und nicht, dass die nachts nicht schlafen können. Vor allem ganz besonders Charismatiker und Pfingstler, die es eigentlich wissen sollten. Der Heilige Geist, der hilft meiner Schwachheit. Aber ich will was sagen. Viele werden nachts von Geistern gequält, von schrecklichen Träumen, Horrorvisionen, Albträumen, weil sie das Problem nicht verstehen. Sie verstehen nicht das Leben. Sie verstehen nicht das Leben. Und deshalb will ich hier ganz klar was sagen. Weißt du, schon allein 1. Korinther 11. In 1. Korinther 11 ist eine ganz große Botschaft. Und viele sind entschlafen und viele sind vorzeitig gestorben. Warum? Weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Der Leib des Herrn, der ist in dir, der ist in mir, der ist in uns. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Wer das nicht begreift, der wird von Dämonen geplagt und gequält. Und es geschieht ihm recht. In aller Liebe. Ich bin nicht gnädig und nicht barmherzig zu diesen Menschen, weil sie nicht unterscheiden können, weil sie sich nicht hinsetzen und sich die Mühe machen. Was ist der Leib des Herrn? Ich gehe in meine Kirche. Ich bin katholisch, evangelisch, freikirchlich, was weiß ich. Weißt du, ihr Leben hat nicht die Priorität. Jesus ist nicht der Herr ihres Lebens. Wäre Jesus der Herr meines Lebens, hätte ich den ganzen Zirkus nicht. Ich habe diesen Zirkus nicht. Mir geht's wohl. Es liegt nicht an meinem Temperament, an meinem Charakter oder was weiß ich. Es liegt an meiner Einstellung. Viele sind innen tot, steif. Weißt du, sie liegen im Clinch mit sich selber. Und das sind, was die Geister und Dämonen und die Teufel verursacht. Pro und Contra. Da boxen sie nachts und versuchen den Teufel die Hörner zu nehmen und der Teufel nimmt sie an die Haare und da werden sie durcheinander gewirbelt. Ja, weil sie innerlich zerrissen sind. Der Teufel sitzt im Menschen drin, Gott sitzt im Menschen drin. Gott ist nirgendwo in der Natur draußen, im Wald oder in der Kirche. Gott ist in uns, Christus in uns, der Heilige Geist in uns. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gute Nacht. Dann hast du eine gestörte Nachtruhe. Weißt du, sie tun nichts. Sie hören die Stimmen und die Stimmen sagen schon die Wahrheit, aber sie tun nicht, was die Stimme sagt. Sie tun nicht. Sie gehorchen Gott nicht. Das solltest du, so solltest das und das tun. Ich komme noch auf einen Punkt zu sprechen. Oder mehrere Punkte. Ihr Körper schreit nach Hilfe. Und nicht der Teufel und die Dämonen. Ihr Körper, ihre Seele, ihr Geist. Wie der Hirsch schreit nach Wasser. Hast du schon mal einen Hirsch gehört? Wie der blökt. Verstehst du, dann kriegst du Gänsehaut. Verstehst du, kriegst du Gänsehaut. Und so schreit meine Seele Gott nach dir. Und das ist nachts. Nachts, tagsüber, da bist du beschäftigt, ausgeglichen. Viele können ohne Licht nicht schlafen nachts. Die müssen immer Lampe anzünden, Kerze anzünden oder was auch immer. Ihr Körper schreit und brüllt wie dieser Hirsch. Ja, und die wälzen sich von einer Seite auf die andere. Ich will das noch sagen, es ist Katastrophe. Leute kommen zu mir in der Seelsorge, ich kann beten bis zur Vergasung. Und es passiert nichts. Weil das Problem nicht außerhalb ist, sondern innerhalb den Menschen. Und es muss hier innen drin, im Menschen aufgearbeitet werden. Und da kannst du von Gemeinde zu Gemeinde rennen, von Seelsorger zu Seelsorger rennen. Da wird dir niemand helfen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Dieser Spruch ist zwar weltlich, aber ist sehr geistlich. Hilf dir selbst, dann hilft dir auch Gott. So, sie gehorchen den Prinzipien des Geistes nicht, diese Menschen. Jesus, Gott und so weiter, lebt nicht in einem gespaltenen Leben. Weißt du, Jesus sagt entweder so oder so, entweder bist du eiskalt oder brennend im Geist. Aber wenn du so gespalten bist, dann bist du nicht glücklich. Du tanzt auf zwei Hochzeiten. Du bist innerlich zerrissen. Deshalb, bei vielen Menschen sind die Prioritäten falsch. Darüber muss ich diese Botschaft bringen, ob es einem passt oder nicht. Es gibt eine höhere Ebene und so weiter. Und die kann jeder erreichen. Jeder kann glücklich sein. Ich weiß es, weil ich selber das habe. Ich selbst war auch zeitlang zerrissen, gespalten. Und was ich für Träume gehabt habe. Weiß, ich suche meine Bettdecke und ist draußen auf dem Bett, weil ich so mich gewühlt habe, die Bettdecke. Meine Mutter kam rein und sagt, Johannes, was ist mit dir heute Nacht los gewesen? Ich weiß, wovon ich spreche. Wenn die Seele keinen Frieden hat, hat der Körper keinen Frieden, hat der Geist keinen Frieden. Und deshalb, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, es geht mir um den inneren Frieden, dass du den erreichst. Und dazu musst du eine Entscheidung treffen. Etwas sagen und etwas tun. Ich will, und nicht nur ich will, sondern ich tu's. Ich tu's. Und man muss einige Schritte unternehmen. Und ich sagte es ja zuerst mal, mehr Bibel lesen, aber was das auch alles ist, die meisten wissen nicht, was mehr Bibel lesen ist. Die denken, wenn ich Kapitel für Kapitel lese und die ganze Bibel durchlese, das ist Quatsch. Das kannst du sparen. Du kannst gleich ein Krimi lesen. Es geht nicht um Krimi, die Bibel als ein Krimi zu lesen, sondern Herr, rede, dein Knecht, deine Magd hört. Wir sollten aus den Zeilen, was wir lesen, das ist das Wort Gottes, wir sollen die Wahrheit heraushören. Was will der liebe Gott mir sagen? So, du musst eine Entscheidung treffen. Und Gottes Wort als ein Rema in dir bekommen. Wie auch immer, durch die Predigt, durch Offenbarung. Und wenn das nicht ist, wird der Teufel dich attackieren. Ständig, permanent wird er dich angreifen. Es steht geschrieben, mach das, mach das, mach das. Guck mal beim Heiland. Ständig, dreimal hintereinander und nicht nur das. Viele sind zu feige, zu faul und zu bequem, Prioritäten in ihrem Leben zu setzen. Ja, dann muss ich auf das verzichten, auf jenes verzichten. Das kann ich nicht mehr und das kann ich nicht mehr. Nein, ich bin entschieden zu folgen Jesus, haben wir gesungen. Entweder so oder so. Und das Problem ist, warum Gott so viele Christen auf seinen Mund rausspuckt, ist, weil sie lauwarm sind. Lies mal, was in der Offenbarung heißt. Und weil du lau bist, spucke ich dich raus. Und die wundern sich, was ist mit mir los? Dämonen sind hinter mir. Höre doch auf mit dem Quatsch von den Dämonen. Die gibt es gar nicht. Der Dämon, das bist du. In aller Liebe. Es mag dich schockieren. Der Teufel, das bist du. Weil du lau bist. Nicht entschieden bist. Weil du wankelmütig bist. Und weil in deinem Leben ein Wackelkontakt ist. Mal so, mal klappt es, dann geht es permanent. 3 Wochen geht's wunderbar. Wenn Friede mit Gott, dann bist du der glücklichste Mensch auf Erden. Und dann bist du wieder zu Tode betrübt. Prioritäten. Wenn die nicht stimmen, dann kommst du durcheinander. Seelisch, geistig und wie auch immer. Hast Depressionen. Gewiss, wir haben ab und zu mal Depressionen. Wir werden mal traurig und bedrückt und weinen. Aber das ist nicht Dauerzustand. Wir müssen aus diesem Dauerzustand rauskommen. Man sagt auch, die stehen neben sich. Verstehst du? Die stehen neben sich. Neben der Rolle, verstehst du, das, was sie sein sollen, sind sie nicht. Sie sind nicht das, was sie sein sollen. Sie stehen neben sich. Sie sind nicht in sich. Eins mit sich selbst, mit der Seele, mit dem Geist und mit dem Körper. Die wollen die Welt revolutionieren, das Evangelium der ganzen Welt verkündigen, aber die kapieren selber nicht, was das Evangelium überhaupt ist für sie selbst. Ich predige hart. Ich weiß, aber ich möchte euch nichts vorenthalten. Ich möchte einen Typ aus der Bibel zitieren, Daniel Kapitel 4. In Daniel, das ist der König Nebukadnezar, der hat einen verrückten Traum. Und genau das trifft die meisten Christen, die nicht mit Gott richtig wandeln. Jede Nacht träumt er, wenn ich die Geschichte lese. Weißt du, er ist in eisernen Ketten gelegt, er liegt auf dem Feld, wie ein Ochse frisst Gras und so weiter. Sein Bauch ist nass, verschießt, wälzt sich von einer Seite auf die andere. Am Tag über, tagsüber ist er wieder König, sitzt auf dem Thron, regiert und kommandiert, gibt Befehle aus. Aber nachts ist er ein Verrückter, ein Wahnsinniger. Die Fingernägel wachsen wie Krallen bei einem Adler. Verschießt Haare bis zum Boden, wie bei einem Ochsen. Und frisst Gras. Und er war bei den Tieren. Das ist das Bild eines zerspaltenen, schizophrenen, kranken Menschen. Und so viele Christen sind schizophren, müssen nicht schizophren sein. Das ist eine Krankheit, die heilbar ist, wenn du richtig mit Gott stehst. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht die Zeit für dich nehmen, dass ich mit dir dich hochpäpple und sage, ach du lieber Kleiner. Nein, du musst selbst den Ruck dir geben und sagen, nein, dieses Leben will ich nicht leben. Das ist mir zu schade, dass ich lebe. Lieber krepiere ich dann. Dann habe ich meine Ruhe und meinen Frieden. Er erlebte nachts Schreckliches. Lies Daniel Kapitel 4, Vers 20. Wird geplagt. Ich predige hier zu Christen, die nachts geplagt werden. Verstehst du, die der Teufel, weißt du, tagsüber kann der Teufel dir nichts anhaben, aber nachts, da bist du entspannt, bist du ruhig. Und wenn es mit dir nicht stimmt, dann haut dich aus der Fassung. Nachts wird er aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen. Daniel Kapitel 4, Vers 22. Nachts muss er Gras fressen. Und zwar bis zu dem Augenblick, wo er dem Höchsten die Ehre gab. Nachts. Bis er das Wichtigste tat, dem Höchsten die Ehre tat. Da steht nicht dem lieben Gott. Ich will dich nicht schockieren. Was, ich will dich nicht vom Glauben abbringen. Sei wie gottisch. Und der Gott und Jesus und so weiter. Nein, der Herr macht nicht alles. Der Herr hat uns anvertraut. Macht euch die Erde untertan. Füllt die Erde. Und so weiter. Das sind diese Wahrheiten. Und bis er dem Höchsten die Ehre gab, bis er das Wichtigste erkannt. Er musste Gras fressen wie ein Ochse. Und ich will da gerade, weißt du, draußen, da ist er stark, Löwe. Aber dann zu Hause, nachts im Bett, ist er eine Maus. Wird gejagt und getrieben und was weiß ich. Jesaja Kapitel 1, Vers 3. Da heißt es, der Ochse kennt seinen Herrn. Und der Esel kennt die Krippe seines Herrn. Zwei Sachen. Warum steht Esel und Ochse? Verstehst du? Nicht, dass es Weihnachtsgeschichte da aufgelistet wird. Nein. Der Ochse kennt seinen Herrn. Ochse, kennst du deinen Herrn? Entschuldigung. Du bist der Ochse heute. Die Frage ist, kennst du deinen Herrn? Wer kommandiert dich? Wer bestimmt dich? Wer dirigiert dich? Wer hat das letzte Wort in deinem Leben? Und ein Esel kennt die Krippe seines Herrn. Du Esel. Entschuldigung, wir sind alles Esel. Verstehst du? Und der Heiland hat den Esel genommen und darauf geritten. Verstehst du, dieser Esel, wie stolz er war, als er da, Herr Jesus damit in Jerusalem einzog. Ein Esel kennt die Krippe seines Herrn. Weißt du, warum das in der Bibel so steht? Da stecken große Wahrheiten. Der Ochse kennt seinen Herrn und der Esel kennt die Krippe seines Herrn. Wo gibt es Speise? Wo gibt es Futter? Wo werde ich genährt? So wie wir unseren Körper nähren müssen, so müssen wir auch unsere Seele ernähren, ihr Lieben. Kennst du deinen Herrn? Wer ist der Herr über dein Leben? Und jetzt nicht der liebe Gott. Wer ist der Herr über dein Leben? Das bist du. Das bin ich. Ich bestimme, ob ich Christ, Buddhist, Moslem, Heide, Atheist bin oder was ich bin. Ich bestimme. Kennst du den Herrn deines Lebens? Du bist es selbst. Und der Esel, das bist du auch, Bruder und Schwester. Du sollst es die Krippe deines Herrn kennen. Deines Herrn. Du solltest die Krippe kennen, wo du immer hingehst und sagst, hier Heiland, hier bei dir bekomme ich Speise, hier bei dir bekomme ich Kraft. Dein Wort ist Licht, dein Wort ist Leben, dein Wort ist meine Speise. Wie heißt es in Israel? Aber Israel kennt nicht, mein Volk versteht mich nicht. Mein Volk kennt mich, gerade in Jesaja Kapitel 1. Und da haben wir ein Problem. Psalm 106, Vers 20. Sie vertauschen die Herrlichkeit Gottes in das Bild eines Ochsen, der Gras frisst. Sie vertauschen das Bild Gottes in einen Ochsen. Weißt du, Ochsen, der Gras frisst. Und das Wort Gras, lass das Wort Gras hier mal zergehen. Das Leben eines Menschen ist wie Gras, der Gras frisst. Gras ist ein Bild für die Vergänglichkeit. Und wir halten uns, ja, an vergängliche Dinge uns auf und nicht an Prioritäten. Viele klammern sich an Menschen, an Superstars, an Evangelisten, an Pastoren, an Heiler, was weiß ich, manchmal auch an den Teufel. Die Bibel sagt, sie machen sich löchrige Brunnen, die doch kein Wasser geben. Und mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Das ist eine Tragödie. Und daher kommen diese seelischen Probleme. Und wir wundern uns, dass viele Leute geistlich verkommen. Sie haben wunderbar angefangen in der Freude des Herrn, im Frieden Gottes. Und dann sind sie abgedriftet. Saufen und fressen. Und was sie sonst noch machen. Sie klammern sich an wertlosem Zeug und bleiben geistlich bankrott, ruiniert und am Ende. Und Jesus lehrte, Prioritäten zu setzen. Dein Leben fängt nach deiner Bekehrung an. Wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, dann geht's los. Dann kannst du nicht einfach hinsetzen und sagen, jetzt ruhe ich mich aus ein bisschen. Der Herr hat alles getan und der Herr macht alles. Ich halte nichts von diesem Schmarrn. Der Herr macht alles. Ich habe in meinem Leben gelernt, ich muss alles selber machen. Und der Herr hilft mir. Der Herr steht mir bei. Der Herr tröstet mich. Und sein Heiliger Geist und vieles andere mehr. Wie Gras. Und Jesus lehrt Prioritäten ständig. Lies die Evangelien. Und ich möchte eine Geschichte heute aufgreifen. Martha und Maria. Martha und Maria, diese Geschichte. Und diese Geschichte ist so aktuell. Gilt für Christen, für dich und mich. Und jetzt muss ich fragen, bin ich eine Martha, bin ich eine Maria? Wer bin ich? Oder bin ich vielleicht gerade Lazarus noch, der gerade stirbt? Eines aber ist Not, als diese Martha reinrennt und sagt, Meister, sag doch meiner Schwester, dass sie auch mir in die Küche hilft. Eines fehlt dir. Zum reichen Jüngling sagt er, auch eines fehlt dir. Verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, komm und folge mir nach. Mit solchen Worten hat der Herr Jesus immer die Menschen dahin gelenkt, was ist das Erste in deinem Leben? Was ist das Wichtigste? Oder in der Zeit des Alten Testaments, da heißt es von David, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hatte die richtigen Prioritäten in seinem Leben. Er betete sogar im Psalm 27, Vers 4, ich erbitte und ich begehre Gott. Eines erbitte ich von dem Herrn, das täte ich so gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang. Überleg einmal, was er betet. Nicht, dass ich gesegnet wäre, nicht, dass ich geheilt wäre, dass ich bleiben möge im Hause des Herrn, in der Gemeinde, im Volk Gottes, in der Gegenwart des Herrn. Um das eine flehe ich. Das war dem ein Anliegen, dass ich ja nicht so weit weg wohne vom Tempel, das hätte ich gerne zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und in seinem Tempel und seinen Tempel zu betrachten. Und das eine erbitte ich. Wo sind heute diese Menschen, diese Christen, die im Hause Gottes bleiben wollen? Wo sind sie? Die kannst du mit der Lupe suchen. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Nein, und lies mal, was im Psalm 23 am Schluss steht. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer und ewiglich. Und dann ist der Herr dein Hirte. Und dann wird dir nichts mangeln. Und dann wird es dir blenden gehen. Und dann wird er dein Haupt salben. Und dann wird er dir voll einschenken. Aber ich werde bleiben im Hause des Herrn ewiglich. Und was das immer heißt. Wer das nicht kapiert, dieses Bleiben, dieses Eine im Hause des Herrn, in der Gemeinde, bei Jesus bleiben, was es auch immer ist. Ich bin nicht bei Jesus, wenn ich in der Kirche bin. Da kann ich Jesus verlieren unter Umständen sogar. Verstehst? Weißt du, was heißt das, bei Jesus bleiben? Jesus sagt, so wie die Rebe am Weinstock, so soll unser Leben sein. Denn ohne mich könnt ihr gar nichts tun. So die Rebe, der Weinstock braucht die Rebe und die Rebe braucht den Weinstock. Der eine kann unter dem anderen nichts. Weißt du, unser Leitmotiv muss sein, ich will bleiben im Hause des Herrn, geistlich bodenständig. Weißt du, was das heißt? Nicht mal Halleluja und dann zu Tode betrübt, sondern kontinuierlich, konstant. Viele kommen nicht weiter, weil sie, und das ist das große Problem, viele haben zu viele Ziele. Das möchte ich, das. Oh, ich möchte singen, ich möchte beten, ich möchte predigen, ich möchte helfen, ich möchte geben, ich möchte das, ich möchte das. Zu viele Ziele. Und andere haben zu wenig Ziele und gar keine. Beides ist verkehrt. Ein Ziel. Was ist das Erste? Und was ist das Letzte in unserem Leben? Was ist Nummer eins in unserem Leben? Was kommt zuerst? Und was der Trump da fantasiert? Amerika zuerst? Das ist antichristlich. Jesus zuerst. Gott zuerst. Der Himmel zuerst. Das Reich Gottes zuerst. Und das alles andere. Verstehst du? Das bröckelt. Das ist nur Schein und Betrug. Viele kommen nicht weiter, weil sie zu viele Ziele haben oder so gar keine Ziele haben oder die Prioritäten des Lebens falsch ausgelegt sind. Immer weniger Menschen verstehen den Sinn des Lebens. Wir haben neulich das Thema gehabt, der Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Vielen fehlt das Licht Gottes für ihr Leben. Die Offenbarung. Was will der Herr von mir? Dein Wille geschehe. Solange ich nicht weiß, was der Wille Gottes ist, kann es gar nicht geschehen. Und wenn es geschieht, dann bin ich schockiert, entsetzt. Das ist das eine. Oder dann umgeben sich so viele Menschen mit Menschen, die nicht im Willen Gottes sind. Mit Heiden, Gottlose. Weißt du, die nichts von Gott wissen wollen, die keine Orientierung haben, die nur Materialisten sind. Oder selbst noch Suchende. Oder selbst nichts verstehen. Wie kann ein Blinder einem anderen den Weg beschreiben, wenn er den Weg nicht kennt? Das sind so viele Verirrte beieinander in unserer Gesellschaft. Kaum jemand hat einen Durchblick. Und Gott sagt uns ganz schonungslos, weißt du, ob wir jetzt glauben oder nicht, eines habe ich wieder dich. In der Offenbarung in den Sendschreiben. Weißt du, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Eines habe ich wieder dich. Du hast die erste Liebe verlassen. Du liebst alles. Du hast so viel Action. Dir ist der Tag so kurz, du brauchst 48 Stunden. Aber eines fehlt in dir, Bruder, Schwester. Die erste Liebe. Und was ist die erste Liebe? Weißt du, was die erste Liebe ist? Die Liebe, die du am Anfang deiner Bekehrung erlebst. Oh, Herr Jesus, ich liebe dich. Süßer Jesus. Oh, süßer Jesus. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Aber nach 3 Wochen ist diese Stimmung verflogen bei den meisten. Dann kommen die Probleme, dann kommen die Sorgen, dann kommen die Krankheit, dann kommen die Schmerzen wieder. Die Worte Jesu. Und jetzt bitte halte ich fest. Ich habe gesagt, ich schlachte einige heilige Kühe. Ich weiß, es ist tödlich. In Indien habe ich mal erlebt, da wurde eine Kuh zu Tode gefahren, einem Autofahrer, den haben sie fast gelyncht. Die Polizei musste eingreifen, die Polizei musste den Mann beschützen, weil sie den Mann angegriffen, weil er eine heilige Kuh überfahren hat. Und es war so magere, verkümmerte Kuh. Verstehst du? Kein Fleisch dran, nichts. Aber nur nebenbei. Jesus sagt den Menschen schonungslos die Wahrheit. Und jetzt pass auf, die Worte Jesu verletzen uns manchmal. Guck mal, Maria und Martha, die Martha ist so verletzt worden. Statt dass Jesus die Maria ermahnen würde, wird die Martha zurechtgestutzt. Martha, Martha, du machst dir so viel Mühe, du machst so viel Arbeit, du bist so aktiv. Jesu Worte beleidigen uns. Er ging traurig davon, der reiche Jüngling. Weißt du, glaub du nicht, wenn du zum Heiland kommst, dass der Heiland dich mit Honig um die Ohren schmiert und ich sage, so mein liebes, süßes Kind. Nein, Gott liebt uns. Gott hat uns gerne, Gott will das Beste. Aber welchen Sohn er aufnimmt, das hat mich lange Jahre schockiert und aufgehalten. Dann, welchen Sohn er aufnimmt, den straft und züchtigt er. Und geht so lange mit einem rum und macht an einem rum, bis von einem nichts mehr übrig bleibt. Oder beinahe nichts übrig bleibt. So, was bei uns verletzt und so weiter. Das sind alles Werke Gottes. Und wenn wir nicht mehr verletzt werden und nicht mehr beleidigt werden, dann arbeitet Gott nicht mehr an uns. Eine Tatsache. Versuch nachzudenken. Wenn es nicht willst, lass es bleiben. Aber wenn Gott an uns arbeitet, das beleidigt uns, uns kränkt uns, weißt du, er kommt mit einem Winzermesser und dann schnipselt er das weg und das weg und das weg und das weg. Aber dieser Zweig ist ja noch so saftig. Ja, aber das muss weg. Das sind wilde Triebe. Wenn diese Worte uns nicht mehr verletzen, dann haben wir eigentlich noch nie was von Jesus gehört. Er sagt uns immer Dinge, die uns ärgern. Muss ich das? Soll ich das? Das bringt uns immer wieder, wenn der Heiland uns was sagt, verkaufe alles, was du hast. Du, das kostet mir Energie. Das bringt mir auf die Palme. Das nervt und regt mich auf. Platzig. Aber du siehst, wenn der Herr Jesus in manches Leben hineinkommt, wo Menschen offen und ehrlich und aufgeschlossen sind, wie der Zachäus, Herr, wenn ich jemanden betrogen habe und ich gebe noch den Armen noch oben drauf was und so weiter, ich will einfach nichts mehr haben von diesem ganzen Materialismus. Du siehst, was wie ein Mensch verändert wird, wenn Jesus in sein Leben einzieht. Da wird es aufgeräumt, da wird es plötzlich ganz leer, da hallt es in den Hallen im Haus. Bei Jesus müssen wir viel schlucken. Und Jesus hat gesagt, und ihr werdet euch alle an mir ärgern. Weißt du, wer das noch nicht kann, wer das noch nicht gelernt hat, beim Heilen zu schlucken, sagt, jawohl, Satan hinter mir. Stell dir mal vor, wenn ich das dir sagen würde, dann würdest du sagen, Bruder, mal tu das, was erlaubst du dir für eine Frechheit, mich Satan zu nennen. Aber der Herr Jesus nennt Petrus Satan, weil er dummes Zeug redet. Satan hinter mir. Wer Jesus richtig nachfolgt, er wird verletzt, er wird verlassen, er wird gekränkt, wird angefochten, ja, er wird sogar getötet. Mach dich gefasst. Willst du mein Jünger sein, fragt der Herr. Willst du diesen Weg gehen? Und Jesus sagt, so wie mein Vater mich sandte, so sende ich euch auch. Das gleiche Schicksal, das Jesus hatte, wird unser Schicksal sein. Nicht mehr und nicht weniger. Offenbarung Kapitel 3, Vers 17 bis 22, aber ich lese nicht, aber da sind ganz besondere Botschaften drin. Wenn du sagst, ich brauche nichts, mit mir ist alles in Ordnung. Was glaubst du, ich bin schon von Kindesbeinen an fromm und gläubig und so weiter. Nein, du bist noch nicht bearbeitet. Du bist ein Rohling. Und Gott will an diesem Rohling arbeiten und schleifen und feilen und oh, was weiß ich. Du sagst, ich brauche nichts. Dann sagt der Herr hier ganz klipp und klar, und du weißt nicht. Entschuldigung, der Herr Jesus würde sagen, dass du blöd bist, dumm bist, umnachtet bist. Und weißt nicht, dass du bist blind. Und ich rate dir, sagt der Herr hier weiter, dass du Augensalbe kaufst, damit du sehen mögest. Und wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Siebenmal. Wer Ohren hat zu hören. Anscheinend waren es alles taube, tolle der Gemeinde in Kleinasien. Wenn du mit dir selbst zufrieden bist, bin ein guter Christ. Ich liebe den Heiland. Oh, ich folge dem Herrn Jesus. Der Herr ist so gut zu mir. Du, dann bist du nicht auf der gleichen Wellenlänge wie der Herr Jesus. Dann bist du noch blind nach der Aussage Jesu. Und Jesus sagt, Maria hat das gute Teil erwählt. Aber Martha, dir fehlt was. Und wir wollen herausfinden, was hat der Martha gefehlt? Was hat der Martha gefehlt? Das Wichtigste. Lies mal Lukas Kapitel 10 von Vers 38 bis 42. Eines fehlt dir. Martha hat so viel Mühe gehabt im Dienen. Und sie beklagt sich, was, ich muss alles allein machen. Ich muss alles selbst machen. Ich muss alles für alles sorgen. Ich bin für alles zuständig. Und das Mädel da, meine Schwester, die sitzt und hockt da und himmelt den Herrn Jesus an. Überleg aber, das ist die Situation. Weißt du, so eine Lappalie aus, ja, Weibergeschichte. Versteht? Aber solche Weibergeschichte, solche Lappalie steht in der Bibel als ein Lehrstück des Glaubens. Und sie trat hinzu, heißt es, und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sag doch ihr, dass sie mir helfen soll. Verstehst? So beten Fromme. Heiland, sag ihr, dass sie eingreift. Sag ihr, dass das und das sie tun soll. Zeig ihr oder ihm. Und der Herr aber sprach zu ihr. Weißt du, und wenn der Heiland zweimal das Gleiche sagt, deinen Namen erwähnt, dann gute Nacht, dann ist es dringend, dann ist Priorität. Martha, Martha. Oh, verstehst du? Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Aber eins ist dir Not. Maria hat das gute Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Was ist dieses eine gute Teil? Gut, dass du fragst. Es mag eine ganze Menge guter Dinge gewesen. Der Heiland hat nicht verurteilt, gesagt, Martha, du arbeitest zu viel. Nein, sie hat gute Dinge getan. Den Heiland bekocht, die Jünger bekocht. Also nicht ausgekocht, sondern bekocht. Verstehst du? Ihnen gedient, Essen zubereitet, Salat zubereitet, Brot gebacken und. Sie hat gute Dinge getan und so weiter, die tatsächlich gut und unbedingt notwendig waren, diese Taten. Und Jesus hat es nicht verboten und gesagt, das darfst du nicht mehr machen. Nein, eines fehlt dir, Martha. Was war dieses eine? Jesus und seine Jünger waren gerade in Bethanien. Sie hat sogar Jesus aufgenommen. Das gilt für Christen, dieses Wort an Martha. Sie hat, die Jesus aufgenommen haben, die in der Gemeinde sind, die an Gott glauben, an Jesus glauben. Martha nahm ihn sogar freudig auf, so steht es in meiner Bibel, mit Begeisterung. Oh, der Heiland kommt, das Beste muss her. Sie hat nicht irgendwie das letzte, da verschimmelte, vergammelte Fleisch rausgeholt. Nein, das Beste für den Heiland. Macht ihr Haus auf für den Herrn Jesus. Sie bot ihm sogar einen Ehrenplatz an. Herr, setz dich hier hin auf diesen Stuhl, dass du Übersicht hast über die Versammlung hier. Und dann geht sie schnurstracks in die Küche und fängt an, das Essen zu bereiten. Essen ist eine wichtige Sache, Trinken ist auch eine wichtige Sache. Wir wissen schon, der Heiland bei der Hochzeit, der vermehrt einen Wein oder macht aus Wasser Wein. Aber währenddessen begann Jesus schon zu predigen an. Und als Martha herausfand, dass ihre Schwester faulenzt, oder sah so aus, wenigstens, dass sie faulenzt, sich hingesetzt hat und den Worten Jesu zuhört und so weiter, anstatt ihr zu helfen, eilt sie zornig in die Küche, wendet sich an Jesus, Herr, siehst du nicht, du musst vorstellen, wie der da reinplatzt, noch Schürze an, Herr, siehst du nicht, Herr, hier bin ich und mühe mich mit der Zubereitung von der Mahlzeit für euch, für die ganze Mannschaft hier. Aber siehst du nicht, dass die hier mir nicht hilft? Keiner hilft mir. Die wollen auch nur beten und singen. Sag ihr, dass sie aufstehen soll und mir helfen soll. Aber zu ihrer Überraschung, da wird sie zusammengestaucht. Mei, oh mei, oh mei, oh mei. Sie wird... Die Martha wird von dem Heiland zurechtgewiesen. Sie und nicht Maria war im Unrecht. Vielleicht hätte es noch warten können. Was auch immer ist, verstehst du? Mir geht es nicht um das Essen, sondern um Priorität. Dem Heiland geht es um Priorität. Was ist zuerst, was ist wichtiger? Martha wurde nicht für irgendetwas Sündiges da zurechtgestaucht und angesprochen und zurechtgewiesen. Nein, sie war so lieb. Ach, was würde ich für solch eine Schwester geben? Ich komme irgendwo hin, die bekocht, macht das Bett, das macht alles fertig, verstehst du? Ein ganz liebes Menschenkind. Aber das reicht nicht aus. Und die Arbeit. Und sie arbeitet nicht für sich selbst, verstehst du? Das wäre jetzt auch noch, würde sagen, sie wäre eine Egoistin, aber nein, sie macht es sogar für Jesus, angeblich. Und für die Gemeinde. Macht es ein Bild auf die heutigen Christen für mich, die den Herrn Jesus ins Herz aufgenommen haben und so weiter. Und dann denken, sie können jetzt sofort anfangen, dem Herrn zu dienen. Das geht nicht so schnell. Weißt du, wir nehmen Jesus zwar auf, das ist schön und wunderbar und Gott segne dich dabei, aber zuerst musst du an seinen Füßen sitzen und ihm zuhören und von ihm lernen. Dann erst darfst du dienen. Und hier passiert genau das Gegenteil. Martha fängt an zu dienen, ohne dass sie von Jesus gelernt hätte. Ihr Eifer wird getadelt. Ihr Eifer. Weißt du, das war falsch. Der Eifer von sie aus. Die Antwort liegt hier in diesen vier Worten Jesu. Eines aber ist dir Not, liebe Schwester, liebe Maria. Eines ist dir Not. Martha wurde nicht getadelt für ihren Dienst, was sie getan hat. Nein, sie wurde nicht getadelt, sondern... Dass das nicht an erster Stelle stand, der Herr Jesus, das Geistliche, der Himmel, das Reich Gottes. Deshalb sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Maria sagte, Herr, ich möchte von dir lernen. Sie hat das gute Teil erwählt, heißt es in meiner Bibel. Sie hat das gute Teil erwählt. Was war das? Sie saß einfach zu den Füßen Jesu und hörte seine Worte. Und lausche. Oh Herr, oh mein Gott, oh Heiland. Sie hat auf Jesus gehört. Das war alles. Sie hat nichts falsch gemacht. Sie hörte nur auf Jesus. Und das war das Gute, das Wichtigste. Sie hat viel Raum für das Zuhören in ihrem Leben gehabt. Das Zuhören dem Herrn, das Zuhören dem Wort Gottes. Und jetzt die Frage, die mich bewegt, die in der Vorbereitung mich bewogen hat. Wie viel Zeit verbringen wir zu den Füßen Jesu? Wie viel Zeit verbringen wir zu den Füßen Jesu? Ich habe auf meine Facebook gesetzt, da so ein Bildchen. Eine Minute ist jetzt her, seitdem ich online war. Und dann eine Woche, dass ich die Bibel gelesen habe. Oder das letzte Mal einen Monat, vielleicht ein Jahr. Wann hast du das letzte Mal die Bibel richtig vernommen, das Reden Gottes vernommen, das Rema bekommen, nicht nur Logos? Wie lange ist es schon her, seit du sprachst mit dem Herrn und seitdem der Herr mit dir gesprochen hat? Weißt du, hat der Herr irgendwann in der letzten Zeit durch sein Wort zu dir gesprochen? Nicht nur durch Eingebungen, Bedürfnisse und Wünsche und Träume und was auch sonst sein mag. Es ist so wichtig, dass der Herr zu uns redet. Das ist das Wichtigste. Die Küche war Martha wichtiger, als Jesus zuzuhören. Die Küche. Bei vielen Menschen ist das Zwiebelschneiden wichtiger, als Jesus zuzuhören. Oder, was weiß ich, dieses Äußerliche. Die Arbeit. Die Kleider. Was ziehen wir uns heute an? Heute ist ja Sonntag. Also Gott schaut nicht auf die Klamotten und die Schuhe. Gott schaut auf das Herz. Die ganzen alltäglichen Angelegenheiten waren ihr wichtiger, dieser Martha. Wie ist sie angezogen? Der Hut, passt der Hut zu und das Kopftuch oder was weiß ich, das Kleid. Marie hat das gute Teil erwählt. Ja. Und Jesus bewertet und sagt, was wichtig und was unwichtig ist. Für Jesus ist das Fundament zuerst mal das Wichtige. Nicht auf Sand bauen, sondern auf dem Felsen. Maria nimmt sich Zeit für Jesus. Wie viel Zeit nimmst du dir für den Herrn Jesus in deinem Leben? Wir nehmen uns so viel Zeit zum Quatschen, zum Telefonieren, zum Herrgott die Zeit zu stehlen, was weiß ich, im Internet, am Fernsehen. Aber wie viel Zeit nimmst du, dass Gott zu dir redet und dass du mit Gott redest? Und du wunderst, warum ist mein Leben so kraftlos? Gott hat zu Josua gesagt, wenn du meine Worte, die du hörst, Tag und Nacht in deinem Herzen bewegst, dann bist du unschlagbar, dann bist du erfolgreich auf allen Gebieten. Nicht, dass du fromm bist und bigottisch und scheinheilig. Weißt du, die Gegenwart des Herrn. Maria saß in der Gegenwart Gottes. Sie war nicht die Perfekte. Und Gott schaut nicht auf perfekte Dinge, dass wir alles vollkommen machen. Bei Gott ist die Liebe das Wichtigste. Die Liebe zu ihm. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemütskraft, von allem, was in dir ist. Ja, die Liebe. Ohne Liebe bröckelt alles. Ohne Liebe vergeht alles. Zuhören. Gott erwartet nicht, dass du blind glaubst. Alles nur schluckst. Und nein, zuhören heißt es, prüfen. Maria bewegte, nicht diese Maria, sondern die Mutter Jesu. Sie bewegte all die Worte in ihrem Herzen. Unser Verstand ist vom Satan verblendet, ihr Lieben. Wir sind verblödet, umnachtet und so weiter. Wir wissen nicht, was richtig ist. Wir müssen deshalb den Herrn hören, seine Stimme raushören unter den vielen Stimmen in dieser Welt. Meine Schafe hören meine Stimme. Und zuerst müssen wir erleuchtet werden, bevor wir leuchten. Zuerst müssen wir gesegnet werden, bevor wir andere segnen. Bevor wir Gott dienen, müssen wir zuerst einmal befreit werden von all diesem negativen Zeugs, was uns belastet. Denn unser Verstand ist sündig, verdorben, materialistisch, irdisch.
Lass aus diesen Steinen Brot werden.
Wir haben keine perfekte Welt. Und auch unser Erkenntnis ist nicht perfekt. Alles ist Stückwerk. Und deshalb ist es wichtig, dass wir tagtäglich in der Gegenwart Gottes kommen und zu den Füßen Jesu sitzen. Herr, rede. Dein Knecht, deine Magd hört. Wir müssen zuerst einmal mit Gott übereinstimmen, auf Gott, auf der Wellenlänge mit dem Herrn sein, Jesus ähnlich werden, Jesus verstehen. Und dann, wenn die Grundlage stimmt, dann können wir rausgehen. Und dann können wir dienen. Und dann klappt es und dann funktioniert es und dann haben wir Spaß. Und dann sind die Mittel da und ist alles da. Jesus will uns helfen. Und weißt du was? Sich selbst zu helfen. Das will Jesus. Schon von Anfang an, alle ganzen Heilungswunder sind keine Wunder. Er sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause, hau ab. Weißt du, der Herr Jesus will uns helfen, uns selbst zu verstehen. In mir wohnt nichts Gutes. Weißt du, wir fehlen, bei uns mangelt es mannigfaltig. Jesus will uns lehren, sich selbst anzunehmen. Du kannst deinen Nächsten nicht lieben, wenn du dich selbst nicht liebst. Du kannst deine Familie nicht lieben, wenn du dich selbst nicht liebst. Jesus begann seinen Dienst mit den Worten, es steht geschrieben. Er kannte das Wort. Es steht geschrieben. Bei Jesus wurde alles vom Wort Gottes bestimmt. Und vom Wort Gottes bekräftigt. Er steht geschrieben. Und deshalb das Wichtigste, was in unserem Leben für unseren geistlichen Kampf oder was auch immer sein mag, ist dieses Hören auf das Wort Gottes. Und das Wort Gottes muss unser Leben bestimmen. Auch den Küchendienst. Darum ist das Hören das Allerwichtigste für Maria gewesen. Herr, lehre mich, lehre mich, lehre mich, lehre mich. Wir können vor lauter Arbeit, Verpflichtungen, Treffen, Gottesdiensten, Aktionen, Lernen, Studieren und so weiter die Seele vernachlässigen. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt? Und es nützt gar nichts. Die ganzen christlichen Aktionen nützen nichts, wenn du zuerst nicht in der Gegenwart Gottes gewesen bist. Wenn du nicht aus der Gegenwart Gottes rausgehst und dann erst dienst. An jenem Tag, sagte Herr Jesus, werden viele kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt, haben wir nicht in deinem Namen, was weiß ich, noch alles getan. Und der Herr sagt, wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Was seid ihr? Und dann sagt er, was ihr den geringsten einem getan habt, das habt ihr, oder den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ja, wo warst du? Wir haben das gar nicht gemerkt. Weißt du, Gott ist ein verborgener Gott, ein unsichtbarer Gott. Wo warst du? Diese ganzen Leute, wir haben es getan und so weiter, das sind alles Martha-Seelen. Die haben in der Küche fleißig gearbeitet, Straßenmission, alles durchgezogen. Martha, sie war aktiv, also sie war keine Faulenzerin, sie war eine ganz fleißige Frau. Sie hat viel Arbeit, sehr viel Mühe gehabt, aber sie hat nicht zugehört, was der Herr sagt. Und wir tun oft Dinge, was Gott uns gar nicht gesagt hat. Das ist der Grund, warum wir so viele Fehlschläge haben. Wir tun Dinge, die Gott uns gar nicht geboten hat. Wir rennen und wir sind falsche Propheten. Und Weissagen. Wie heißt es in Sendschreiben, wer Ohren hat, der höre. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 7. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Im Glauben, was ist das? Deshalb die Martha, die kommt und sagt, Herr, siehst. Und der Herr sagt, ja, ich sehe, die Maria sitzt hier. Sie hat eine Entscheidung getroffen. Ich höre zuerst die Maria. Ich höre, denn der Glaube kommt aus dem Hören. Nicht nur die Predigt hören, sondern dass der Geist uns was sagt. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist sagt. Nicht die Geister, sondern der Geist, der Heilige Geist uns zu sagen hat. Ja, wer Ohren hat, hörst du, was auch ich predige, ich kann dir alles erzählen. Ich habe ein Jahr lang aus den Märchen gepredigt und die Märchen genommen als Aufhänger, um das Evangelium zu verkündigen. Auch dort stecken große Wahrheiten. Das Wichtigste ist, dass du die Stimme des guten Hirten raushörst. Was er euch sagt, das tut. Der Glaube kommt aus dem Hören. Bei Gott geht es nicht um das, was man sieht, sondern um das, was man hört. So viele Christen sind dumm. Entschuldigung, sind dumm. Die sagen, wenn hier ein paar Wunder geschehen würden, würden sofort Leute kommen. Dummheit. Da würde kein Schwanz kommen. Die würden kommen, Fernseher wird kommen und dann wird es wieder abgefahren. Da wird niemand kommen. Was sagt Jesus zu dem reichen Mann, der im Jenseits ist? Das heißt, er betet, oh, Vater Abraham, schick den Lazarus runter, wenn sie meine Brüder, meine fünf Brüder sehen, wie ein Toter aufersteht. Würden sie sofort glauben. Was sagt Jesus? Sie haben Moses und die Propheten, lass diese hören. Wenn sie diese nicht hören und diese nicht verstehen, werden sie auch nicht was annehmen, wenn ein Toter auferstehen würde. Man könnte 20 Tote auferstehen lassen heute Nachmittag. Da würde der Mensch doch nicht zum Glauben kommen. Die würden mit dem Kopf schütteln oder die würden, was weiß ich, da alles erzählen, weil es nicht darum geht. Hören. Sie haben Moses und die Propheten, die Heilige Schrift. Sie haben das und lass sie hören. Weißt du, das Sehen widerspricht unserer Realität. Wenn ich dich angucke, dann sehe ich dich nur von außen. Aber wie siehst du wirklich aus? Die Realität sieht ganz anders aus. Und wir sehen nur die Fassade, aber nicht die Realität. Das Fundament kann morsch sein, das ganze Gerippe kann morsch sein, verstehst du? Aber äußerlich eine wunderbare Fassade. Was die Jünger nach der Kreuzigung Jesus sahen, das war Tod, das war niederschmetternd, alles, die zerstörte Träume, Hoffnungslosigkeit, Angst und Verwirrung, das sahen sie nach der Kreuzigung. Da wird kein Mensch gläubig. Das war die Realität. Aber die Wahrheit war ganz was anderes. Das war der größte Sieg aller Zeiten, Golgatha. Weil wer das nicht erkennt und das nicht sieht, der denkt, Mensch, ein Versager stirbt am Kreuz. Was am Kreuz geschah, das war die größte Demonstration der Liebe Gottes, die je passierte. Die Hoffnung für die ganze Menschheit. Versöhnung mit Gott, was da alles passierte. Hinter der Fassade, hinter dem Vorhang, der Weg zum Vater wurde geebnet. Der Mensch wurde mit Gott versöhnt. Weißt du, wir sollen zuerst mal hören. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete? Weißt du, da brennt unser Herz. Wir kriegen Hunger nach Gott, nach mehr. Wir sollen unsere Entscheidungen auf Grundlage unseres und dem treffen, was wir hören. Der Glaube kommt aus dem Hören. Deshalb so viele Krisen, die Christen haben, es sind nicht Glaubenskrisen, sondern Hörkrisen. Die hören es nicht. Die hören es nicht. Und wenn sie hören, sie überhören es. Wir sollen es so nennen, wie wir es hören. Die Dinge, ich habe gehört, Herr, du hast versprochen, du hast mir zugesagt. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Das ist dein Wort, ich halte und ich bleibe dabei. Jesus sagt, sie haben Moses und die Propheten, lass sie dieselben hören. Und da muss nicht warten, bis da jemand ein Wunder vollbringt, Kranken heilt. Sowieso die Menschen, die geheilt worden sind, sind alle gestorben. Auch bei Jesus. Sogar der Lazarus musste sterben, nachdem er auferweckt wurde. In Bethanien, dieser Bruder von Martha und Maria. Alle Menschen, der Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben und dann die Gegenwart Gottes. Maria hörte und handelte. Sie gehorchte. Martha handelte, ohne zu hören. Ohne, dass der Herr gesagt hat, Martha, geh in die Küche und servier uns. Das wäre wunderbar. Aber sie hat keinen inneren Auftrag vom Herrn. Das hat sie von sich aus Freude, aus Liebe gemacht. Sie hat nicht aus Hass gemacht, weil sie den Heiland verachtet. Nein, sie wollte das Beste für den Heiland. Martha handelte und dann wollte sie was hören. Oh, Martha. Oh, du bist eine prima Hausfrau. Du kannst kochen. Oh, du. Verstehst du? Sie wollte ein Lob hören. Sie wollte Anerkennung hören. Sie wollte Aufmerksamkeit haben. Martha hat ein Problem gehabt. Minderwertigkeit. Sie hat Minderwertigkeitskomplexe gehabt. Sie wollte, ja, dass Jesus der Maria sagt, du, Schwester, steh mal auf und geh bitte und hilf ihr, deiner Schwester. Lass sie nicht so sie abwackeln. Weißt du, sie wollte ihre Schwester über Jesus kontrollieren. Wahrscheinlich hat sie so einen Kontrollgeist gehabt. Deshalb ist auch der Bruder Lazarus gestorben. Der hat es nicht mehr verkraftet. Ich sage das ja nur, weil ich so diese Gegend, so orientalische Frauen, ihr Haushalt verstehe, wie das da läuft. Die Chefin des Hauses, Da ist kein Mann mehr da. Sie ist die Patriarchin. Sie sagt, gibt das Kommando an. Sagst das doch heilen. Jetzt bist du Chef hier bei uns zu Hause. Sie wollte, dass Jesus der Maria sagt, was sie gerne sagen würde, aber sich nicht zu sagen traut, weil Jesus da ist. Nur nebenbei. Doch guck mal, was macht Jesus? Weißt du, Jesus redet zu der Martha, zu ihrem Herzen. Martha, Martha, du machst dir so viel Mühe. Dir so viel ist wichtig. Aber denk doch drüber nach, was denkt Gott darüber? Hast du schon drüber nachgedacht, was Gott denkt, was Gottes Wille für dich persönlich ist, was der Herr für dich will? Ist sein Wort Nummer eins in deinem Leben, Wort Gottes zuerst? Du musst eine Entscheidung treffen. Frag den Herrn durch sein Wort. Frag Gott zuerst. Gib dem Wort Gottes Vorrang, Vorzug in allem. Es steht geschrieben. Und da wirst du sehen, da hat der Teufel nichts mehr zu melden bei dir. Wenn du Prioritäten in deinem Leben setzt. Wir haben so einen schönen Spruch immer zu Hause gehabt bei meinen Eltern, bei meiner Mutter. Oder ja, ich war nicht mehr zu Hause, meine Geschwister. Aber wenn ich nach Hause kam, da stand über der Tür, geh ohne Gebet und Gottes Wort niemals aus deinem Hause fort. Und das war gut. Da haben wir immer gleich gedacht, habe ich schon heute gebetet? Habe ich schon ein Gebet gesprochen? Habe ich mit dem Herrn geredet? Habe ich den Herrn befragt? Wir brauchen täglich das Wort Gottes. Täglich musste Israel Manna auflesen und sich ernähren. Sonst verkümmert unsere Seele, wenn wir nicht täglich essen. Versteht? Ja, stell mal vor, du würdest 3 Tage, 4 Tage, eine ganze Woche nicht essen. Da würdest du dünn sein wie eine Bohnenstange. Ja, aber wie ist deine Seele? Bei vielen ist die Seele unterernährt. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Er will dich nicht fressen. Du schmeckst ihm sowieso nicht. Aber weißt du, was der Teufel will? Er will dir das Wort Gottes klauen. Er geht umher und sucht, wo er was verschlingen kann. Der Teufel nimmt nicht deinen Glauben weg. Es ist ein Blödsinn, was die Leute mir erzählen. Ja, der Teufel ist hinter meinem Glauben hier. Der Teufel interessiert sich für deinen Glauben nicht. Der Teufel interessiert sich nicht an deine Gesundheit. Der Teufel interessiert sich nicht an deine Finanzen. Der Teufel interessiert sich an das Wort Gottes. Wenn er dir das Wort Gottes klauen kann, hat er dich bestohlen für Zeit und Ewigkeit. Dann bist du deinen Glauben los, deine Finanzen los, deine Gesundheit los. Ich habe gerade nach den Heilungsgottesdiensten mit Billy so intensiv erlebt. Weißt du, die Leute sind berührt worden vom Herrn. Der Herr hat sie geheilt, wirklich geheilt, also ohne Zweifel. Nach 3 Wochen riefen sie mich an und sie sind wieder krank. Verstehst? Weißt du, deine Seele braucht Futter. Geistliche Speise, nicht nur Heilung. Weißt du, aber so viele Leute haben die Heilung nicht festgehalten. Hier, der Mensch lebt nicht von Brot allein, Lukas 4, Vers 4, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Ein Zitat aus 5. Mose 8, Vers 3, wo die Israeliten 40 Jahre lang mit Manna ernährt worden sind. Täglich mussten sie Manna sammeln. Und nicht im Voraus, sondern jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Maria war zu den Füßen Jesu. Und es ist so wichtig, dass wir zu den Füßen Jesu sitzen und nicht nur gute Sachen tun. Und haushalten und wirtschaften und essen und bauen und pflanzen und heiraten und. Wie lese ich in Lukas Kapitel 17, Vers 26? Da sagt Jesus, in den letzten Tagen, in der Endzeit wird es sein, wie in den Tagen Lots und in den Tagen Noahs. Da heißt es, sie aßen und tranken, kauften, verkauften, pflanzen, bauten. Sie haben nichts Sündiges getan. Überhaupt nichts. Sie waren nur fleißig. Sehr fleißig. Es wird so sein, wie in den Tagen Noahs. Weißt du, wir denken, da sind Verbrecher unterwegs. Lauter ungerechte Menschen. Nein, sie aßen, sie tranken, sie freiten und sie pflanzten und bauten. Und essen und trinken ist keine Sünde, oder? Ich für mich nicht. Weißt du, sind keine sündigen Dinge. Aber was die Leute nicht mehr hatten, den Wohlstand hatten sie. Aber durch den Wohlstand haben sie den Herrgott verloren. Die Beziehung zum Herrn. Weißt du, die Beziehung zu dem Heiland, das geistliche Leben war ihnen vollkommen wurscht. Egal. Hauptsache, wir haben ein schönes Häuschen.
Wir haben einen schönen Garten, wir haben eine schöne Familie und wir haben genug zu essen, zu trinken. Das reicht uns. Was der Mensch braucht, weißt du, ist nicht Materialismus. Der Mensch braucht den allmächtigen Gott, den Höchsten. Und deshalb werden die Leute gequält und geplagt, Tag und Nacht. In vielen christlichen Herzen, gläubige Herzen, ist die Welt eingedrungen. Nur noch essen, trinken, pflanzen, bauen, kaufen, verkaufen. Wo gibt's was Besseres? Das ist die Folge, wenn man keine Prioritäten mehr in seinem Leben hat. Was ist das Wichtigste? Und Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann wird euch solches alles zufallen. Aber was meistens passiert, das steht an der letzten Stelle. Ganz unter Fernen liefen irgendwann, naja, wir sollen auch mal in den Gottesdienst gehen, ab und zu mal. Weißt du, wir können über andere, mit anderen Menschen über Gott sprechen. Aber Gott möchte zuerst einmal, er möchte mit uns sprechen. Er möchte mit uns sich unterhalten. In der Bibel lese ich immer wieder, 2. Mose Kapitel 34, Vers 34. Von Moses wird berichtet, und dass er hineinging vor dem Herrn, und dann kam er heraus, sein Angesicht leuchtete, und er dann redete er zum Volk. Erst nachdem er mit Gott geredet hat. Bevor du deinen Antichristen, deinen falschen Propheten, deinen Feinden und Widersachern entgegentrittst, du solltest zuerst mal das Angesicht des Herrn schauen. Denk an Johannes auf der Insel Patmos. Er hat den Herrn gesehen und dann konnte er den ganzen Shit sich angucken und anhören. Die Gerichte, die Katastrophen. Josua Kapitel 1, Vers 8 noch einmal. Josua wurde gesagt, wenn du Erfolg haben willst, ich weiß nicht, ob du Erfolg haben willst, das liegt an dir, nicht an Gott, dann solltest du Tag und Nacht über das Wort meditieren. Das ist nicht buddhistisch und hinduistisch. Dieses Meditieren, dieses Nachdenken. Was hat es mir zu sagen? Wir haben es verlernt. Maria bewegte, nicht diese Maria, die Mutter Jesu, bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Was hat er gesagt? Was bedeutet das eigentlich? Ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Samuel ist auch so ein klassisches Beispiel eines Menschen, der geduldig auf Gott wartete und auf Gott hörte. Und dann erst sprach er. Und dann heißt es in 1. Samuel 3, Vers 19, und da fiel kein unnützes Wort auf die Erde. Alles, was er sagte, hatte Hand und Fuß. Und es war keine Dummheit. Jesus hatte die Gewohnheit, immer wieder auf den Vater zu hören. Jeden Morgen ging er darauf, irgendwo auf die Berghöhe und hat mit Gott gesprochen. Und dann erst hat er zu den Leuten gepredigt. Dann hat er den Leuten das gesagt, um was es geht. Und die Jünger haben gebetet, Herr, lehre uns zu hören, wie ein Jünger hört. Und gib uns eine Zunge eines Jüngers. Aber ein Jünger muss zuerst mal lernen, in der Gegenwart Gottes sein. Leider wollen viele Lehrer sein, Professoren. Aber sind immer noch Kleinkinder und Babys. Das eine fehlt. Das eine, nur das eine wird vernachlässigt und übersehen. Auf den Herrn hören bedeutet nicht nur einfach Bibel lesen. In 38 Stunden kannst du die Bibel durchlesen. Das habe ich gemacht, ich weiß es. Das geht. Aber das bringt nichts. Wenn du mich fragst nachher, was hast du gelesen? Ich weiß nicht mehr. Das muss studieren. Das muss arbeiten. Martin Luther schreibt in seiner alten Bibel, also als Vorrede, wie liest man die Bibel? Du solltest auf die Knie gehen, dich hinknien und die Bibel aufschlagen auf den Knien und sagen, Herr, rede zu mir. Und du wirst erstaunt sein, Gott wird zu dir reden. So empfiehlt er, wie man Bibel liest. Es gibt viele Christen, die ihre Bibel rein aus Routine lesen, jeden Morgen. Ein Losungswort, da was weiß ich alles. Aber auf den Herrn hören ist viel mehr. Es ist viel mehr, Geschwister. Und es bedeutet viel mehr. Es heißt, über sein Wort nachzudenken, bis ich ein Rema habe. Ach. Und erst das funktioniert, dieses Aha-Erlebnis. Aha. Allein auf diese Weise kann unsere Gesinnung erneuert werden. Und nur auf diesem Weg können wir die Gesinnung Jesu bekommen. Zu des Heilands Füßen. Das ist ein schönes Lied. Verstehst du, wir können es nicht, aber es ist ein altes Lied. So Hausgemeinde, verstehst du, die sitzen zu des Heilands Füßen, hören auf sein Wort, auf sein Heil. Von der Maria hier sind noch ein paar Wahrheiten groß, die ich ganz schnell streifen möchte. Maria saß zu den Füßen Jesu. Weißt du, was das heißt? Sitzen. Sitzen ist nicht laufen, rennen, stehen oder sonst was. Sitzen ist ruhig werden. Bevor Gott zu dir spricht, solltest du ruhig werden. Nicht schnell auf der Straßenbahn, schnell in Gottes Sitz. Herr, rede. Was hast du mir zu sagen? Nein, wir sollen in den Gottesdienst gehen, entspannt. Weißt du, sie saß, ein Bild der Ruhe. Und dann lehrt Jesus, der Herr Jesus lehrt erst uns, wenn wir ruhig geworden sind. Nicht mehr schnattern. Weißt du, der Verstand muss still sein, bevor Gott zu uns sprechen kann. Die Seele und der Geist sollen zur Ruhe kommen. Wir müssen loslassen, die Ängste, die Sorgen, die Schmerzen, was es auch immer ist, loslassen. Maria saß zu den Füßen Jesu, ein Bild der Demut. Sie saß nicht auf einem Stuhl, im Orient sitzt man auf dem Boden normalerweise. Toll, finde ich. In dieser Gemeinde wie in diesem Saal könnte ich 300 Leute unterbringen. Kein Problem. Die sitzen, die rücken alle zusammen. Und Maria saß dort auf gleicher Höhe wie die alle anderen, aber nicht auf der Höhe Jesu, verstehst, dass sie Jesus kommandiert. Herr, sag das, so wie Martha hier gewollt hat. Nein, Herr, sag du, was du zu sagen hast, was du sagen willst. Gott spricht niemals zu stolzen Menschen. Herr, rede. Außer so im Gericht. Sonst spricht Gott nie zu stolzen Menschen. Und drittens, was mir noch groß geworden ist, hier bei dir, dieser Maria, die zu Füßen Jesu saß. Es ist dieses Füßen Jesu zu sitzen, ist ein Bild der Unterwerfung. Einer inneren Einstellung in der Gegenwart des Meisters. Er hat das Sagen. Gott hat in seinem Wort nicht geredet nur aus Neugier, dass ich etwas Neues erfahre oder dass ich ein paar gute Informationen wieder bekomme. Nein, Gott will mich erneuern. Er will, dass ich ihm gehorche. Rede, dein Knecht hört, dieser alte Samuel oder junge Samuel noch, der hat vom Reden Gottes noch keine Ahnung gehabt, aber er erlebt. Wer Gott nicht hört, der verpasst sein Leben, der bestraft sich selbst. Wer Gott nicht hört, du verpasst dich selbst. Die Gnade, die Segnung Gottes, auf dich wartet dein erfülltes Leben. Höre, was er dir zu sagen hat. Unsere Einstellung gegenüber Gottes Wort bestimmt, was aus unserem Leben wird. Weißt du, in der Bibel heißt es, aus Mangel an Erkenntnis geht mein Volk zugrunde. Weil sie das Wort Gottes nicht mehr hören. Die hören jeden Quatsch. Da hören sie Sensationen. Dort sind ein paar, was weiß ich, Füße nachgewachsen. Dort sind ein paar Tote auferstanden. Dort ist das passiert. Und dort ist das passiert. Und dort ist das passiert. Und erzählen. Nein, Gott möchte bei uns etwas tun. An mir und dir und uns. Bevor wir was ernten, wir müssen zuerst mal den guten Samen sehen. Und das ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist der Same. Prioritäten setzen. Schätze im Himmel sammeln. Das ist zuerst mal wichtig. Reich werden in Gott. Wenn du mal Zeit und Lust hast, fahr mal nach Lübeck. In Lübeck, im Lübecker Dom, da ist in der Wand ein Spruch in Stein gemeißelt. Und das möchte ich hier vorlesen. Das sollten alle Christen hören und sehen und begreifen. Hier eine Botschaft im Lübecker Dom. Ihr nennt mich Meister und fragt mich nicht. Ihr nennt mich Licht und ihr seht mich nicht. Ihr nennt mich Weg und ihr geht mich nicht. Ihr nennt mich Leben und begehrt mich nicht. Schon hartes Wort für diese Hanseaten dort. Ihr nennt mich Weise und ihr folgt mir nicht. Ihr nennt mich Schön, aber ihr liebt mich nicht. Ihr nennt mich reich, aber ihr bittet mich nicht. Ihr nennt mich ewig, aber ihr sucht mich nicht. Ihr nennt mich barmherzig und traut mir nicht zu. Ihr nennt mich allmächtig und ehrt mich nicht. Ihr nennt mich gerecht und fürchtet mich nicht. Und wenn ich euch verdamme, dann wundert's euch nicht. Ernste Worte. Lieber Gott, ich danke dir, dass du zu uns sprichst und dass du uns Prioritäten setzen möchtest in unserem Leben. Du zuerst, dein Wort zuerst, dein Reich zuerst, deine Sache zuerst. Herr, und dass wir das begreifen, was es ist. Es ist nicht nur Religion und Kirche spielen, sondern es ist, was der Geist Gottes uns sagt, dass wir tun. Herr, ich danke dir, dass du uns lehrst, deinen Willen zu erkennen. Und hilf uns, dass wir auch deinen Willen tun und deinen Willen ausleben und deinen Willen praktizieren. Segne alle Gotteskinder, die heute dein Wort gehört haben, die vielleicht jetzt ja, erschüttert sind, erstaunt sind oder was weiß ich, verletzt sind, was auch immer ist. Herr, du willst nicht den Tod der Sünde, sondern dass er lebe und dass er deine Werke verkündige, dass er Frucht trage, dass er die Seligkeit erlange. Danke, Herr Jesus, für deine Gegenwart, auch heute Nachmittag. Ich segne alle, die vom Hause Gottes sind. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn ewiglich. Das hat dieser David gebetet und das ist mein Wunsch, auch in deinem Hause zu bleiben ewiglich, was das auch immer heißt. Amen. Amen. Wir sehen.